Ja, einen guten Morgen auch von mir. Und ich freue mich auch, dass Hans-Jürgen unter uns ist. Ich habe gerade vorgestern noch mit seinem Sohn telefoniert und da haben wir auch über dich gesprochen, dass du Geburtstag hattest. Jetzt freue ich mich. Klatschen allein reicht nicht. Wer erinnert sich an diesen Spruch? Klatschen allein reicht nicht. Das war so eine Aussage im Lauf der Corona-Pandemie den Pflegenden und Pflegekräften gegenüber, weil man ja ihnen geklatscht hatte und am Ende hat das wenig Folgen gehabt. Ich möchte diesen Satz heute Morgen etwas umformulieren und damit dem Bibelwort eine Überschrift geben, das ich mitgebracht habe. Ich möchte es umformulieren und sagen, Staunen allein reicht nicht. Dieser Satz ist sozusagen mein Kommentar zu dem Bibelvers, folgendem Bibelvers. Es steht dort im Alten Testament, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. So ähnlich haben wir es gesungen und so ähnlich haben wir es in der Schriftlesung vergleichbar gehört. Und ich überschreibe es, Staunen allein reicht nicht. Dabei muss man diesem Satz doch zustimmen, oder? Aber nur, wenn er nicht wie ein Blankoscheck, ein ungedeckter Scheck daherkommt. Darum habe ich gesagt, Staunen allein reicht nicht. Denn diesen Ausspruch, den ich vorlas aus dem Alten Testament, den tätigt der Herrscher des babylonischen Weltreiches, der König Nebukadnezar. Er sprach es aus dem Daniel gegenüber, aufgezeichnet im gleichnamigen Buch im Alten Testament. Wie kam es zu diesem Ausspruch? Der König Nebukadnezar hatte eines Tages einen Traum, der ihn tierisch erschreckte und nicht mehr losließ. Er sah im Traum ein eigenartig gestaltetes Standbild, das schließlich durch einen plötzlich wie aus dem Nichts auftauchenden Stein umgestoßen und in alle seine Bestandteile zertrümmert wurde. Weil der König so darüber aufgewühlt war, wollte er ja irgendwie verstehen, was das sollte. Wollte diesen Traum verstehen. Nun, damals hatte er dafür seine Fachleute am Hof und im ganzen Land, die scheinbar darauf spezialisiert waren. Aber misstrauisch wie er dennoch war, diesen Berufsdeutern gegenüber sollten diese ihm erstmal seinen Traum erzählen und wenn sie dazu in der Lage seien, dann würde er ihre Kompetenz auch achten und er wäre von dem überzeugt gewesen. Aber niemand seiner Fachleute konnte das, konnte ihm den Traum erzählen und darum auch schon gar nicht deuten. Zornig darüber geworden, wollte er sich all dieser Fachleute entledigen. So machte man das damals. Und das hätte auch Daniel betroffen. Daniel lebte nämlich am babylonischen Königshof. Er war dort ein angesehener Mitarbeiter, obwohl sein rechtlicher Status immer noch der eines Gefangenen war, denn er war ja Jude und gehörte zu der Gemeinschaft der Israeliten, die man damals aus ihrer Heimat nach Babylon deportiert hatte. Der Zorn des Königs blieb ihm also nicht verborgen. Innerlich getrieben, auch aus Sorge, was da auf ihn zukommen könne, ging Daniel daraufhin zum König und bat ihn um Bedenkzeit. Dann rief er seine Freunde zusammen und verbrachte mit diesen eine Gebetszeit. Gott erhörte sie und offenbarte dem Daniel den Inhalt des Traums und auch die Deutung. Daniel wiederum ging daraufhin zum König und trug ihm vor, was ihm offenbart worden war, den Traum zunächst und dann auch die Deutung, jedoch nicht ohne den Hinweis, dass es nicht seiner Weisheit zu verdanken sei, sondern sein Gott ihn dies alles hat wissen lassen. Und als der König nun erfuhr, was Daniel ihm alles vortrug, haute ihn das total aus den Schuhen. Das war ja unglaublich, was er da hörte, was sein Traum bedeuten sollte. Es war ein Blick in die Zukunft der Geschichte, wie sie kommen sollte, weit über das hinaus, was er selbst, der König Nebukadnezar, würde erleben können. Und das war für den König dermaßen, denn er war König eines riesigen Weltreiches, aber es war für ihn dermaßen überwältigend, dass er diesen Ausspruch zum Daniel tätigte. Es ist kein Zweifel. Euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Wir merken, spüren vielleicht, und viele werden diese Geschichte ja kennen aus dem Kindergottesdienst oder aus der Kinderbibel, eine Aussage, die großes Staunen zum Ausdruck bringt und die zeigt, dass der König tatsächlich mehr oder weniger sprachlos war über dem, was er von Daniel vernahm. Doch der weitere Fortgang der Geschichte zeigt aber, Staunen allein reicht nun einmal nicht. Denn dieses Bekenntnis des Königs dem Daniel gegenüber hatte leider keinerlei Folgen in seinem persönlichen Leben und auch keinerlei Folgen in seinem Handeln als Herrscher. Das Gegenteil war der Fall. Nebukadnezar verstieg sich und ließ ein Standbild errichten, das offensichtlich seine Macht und seinem Namen zu göttlichem Ruhm verhelfen sollte und erheben sollte. Er wollte sich selbst hinstellen. Jeder Mann und jede Frau in seinem Herrschaftsbereich wurden aufgefordert, diesem Standbild und damit ihm, dem großen Nebukadnezar, zu huldigen. Keine Spur davon, dass er etwas zum Ausdruck brächte, was er vorher zu Daniel gesagt hatte. Keine Spur, dass er sich diesem höchsten Gott unterstellen, gar ihm dienen würde. Was war da sein Bekenntnis, seine Aussage dem Daniel gegenüber noch wert? Nicht. Gut, eine sehr alte Geschichte. Aber mir fiel dann auf, ein Verhalten, im Kern ein Verhalten, das bis heute anzutreffen ist und das sicherlich so mancher von uns bestätigen kann. Mir begegnen immer wieder Menschen, die mir zugestehen, wie wichtig doch auch im Leben ein Glaube an einen Gott sei, dass man einen Halt und eine gewisse Orientierung im Leben brauche. Ich treffe auch solche, die mir zugestehen, dass der Glaube an den lebendigen Gott einen in schwierigen Zeiten auch tragen kann, Hoffnung oder Substanz vermitteln kann. Es gibt Menschen, die staunen sogar, dass andere bekennen, durch ihr Vertrauen auf Christus gesund geworden zu sein. Und es gibt Menschen, die gestehen mir zu, dass da wohl eine höhere Macht sei, ohne die man sich die Welt und das Leben kaum vorstellen kann, die alles in der Hand habe. Aber für ihr persönliches Leben hat das alles keine Folgen. Leider. Da kommt nichts davon vor. Ein bekannter Evangelist prägte einmal diesen Satz, der Mensch sei unheilbar religiös. Ja, unheilbar religiös, weil er ein Geschöpf Gottes und ein Ebenbild Gottes ist. Aber das weisen ja die meisten Zeitgenossen weit von sich, weil sie sich selbst genug sind. Nur in Augenblicken der Krise mag es sein, dass man sich auf eine höhere Macht besinnen mag oder kann. Dabei wäre es doch so einfach. So einfach, sein Leben auf einen wirklich festen Grund zu bauen, damit es fest werde und letztendlich auch eine gewisse und tragende Zukunft und Hoffnung haben kann. In einer Schrift des Neuen Testamentes steht folgender Satz, den ich da anschließen möchte, aus der Feder des Apostels Petrus. Dieser Satz lautet: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn ihm liegt an euch. Sich demütigen unter die mächtige Hand Gottes, das ist genau das, was der König von Babylon, der Nebukadnezar, nicht getan hat. Er hat von Gottes Macht gehört, ihn aber dennoch einen guten Mann sein lassen und schließlich sich selbst gelebt. Verweilen wir darum, angeregt durch das negative Beispiel des Nebukadnezar, dabei zu fragen, ja, was würde das denn bedeuten, sich demütigen unter die gewaltige, unter die mächtige Hand Gottes? Diese Formulierung lässt ja vielleicht so manche Bilder in uns aufploppen. Sich demütigen. Das hat ja in der Regel meist einen negativen Touch in unserer Sprache. Immer nachgehen, immer zurückstecken, den untersten Weg gehen, bloß nicht aufmucken, immer nur still sein. In manchen Gegenden Deutschlands, früher mal, waren die so ganz frommen Kreise schon mal als die Mucker verspottet worden, weil sie dazu angehalten waren, bloß nicht aufzumucken, bloß nicht aufzubegehren. Und so lässt die Formulierung hier aus dem Petrusbrief manchen vielleicht auch an schlechte Erfahrungen mit Autoritäten denken, sich demütigen, denen man einfach gehorchen muss. Vielleicht könnte die ältere Generation unter uns sich da auch noch an Beispiele aus dem eigenen Leben erinnern und die beitragen. Wer möchte schon so leben? Und mancher denkt vielleicht aus meiner Generation mit dran, wie befreiend die Zeit der 68er-Jahre waren, bei allem, was man da auch an Fragezeichen noch anbringen kann. Ist das wirklich mit dem Demütigen gemeint, diese unschönen Erinnerungen, Beispiele? Dass ich diese Frage jetzt so stelle, macht ja schon klar, nein, so ist das mit dem Demütigen unter die gewaltige Hand Gottes nicht gemeint. Im Gegenteil, sich demütigen unter die mächtige Hand Gottes, das ist ein gelebtes Bekenntnis. Du bist Gott. Du bist allein Gott. So wie wir es eben auch gesungen haben. Du bist der Gott, der mir das Leben schenkte, der mich bis auf diesen Tag im Auge hatte, dem ich niemals gleichgültig war und bin. Sich demütigen, das meint als ersten Schritt meine ganz persönliche Antwort darauf, dass der lebendige Gott sich mir zugewandt hat in Jesus Christus, seinem Sohn. Und wer so sein persönliches Du zu Gott sagt, du bist mein Gott, der praktiziert diese Demut, die dem Nebukadnezar abging und von der Apostel Petrus spricht. Was der König Nebukadnezar dem Daniel gegenüber äußerte, das war eine ihm mögliche Kommentierung dem gegenüber, was er da von Daniel gehört hatte. Erstaunlich, was du da mir gedeutet hast. Man könnte es ein Lippenbekenntnis nennen, ohne jede Verwurzelung im persönlichen Leben. Wer jedoch sich mit seinem Bekenntnis so persönlich vor und zu Gott, dem Vater Jesu Christi, stellt, für den hat sich durch diese gelebte Demut, durch dieses Bekenntnis eine entscheidende Wende vollzogen. Und das ist dann wirklich Demut. Ich möchte da drei Folgen dieser Wende aufzeigen. Die eine Folge ist diese: Ich gebe mit meinem Bekenntnis, du bist mein Gott, in allem Gott recht, was der über mein Leben zu sagen hat. Nämlich allem voran, dass ich ein erlösungsbedürftiger Mensch bin. Dass ich Erlösung und Befreiung brauche. Eifrige Bibelleser haben das die Tage im Römerbrief bei der fortlaufenden Bibellese gelesen. Wie der Paulus formuliert, wir alle sind schuldig geworden und wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir verdanken es also allein seiner Gnade, dass wir von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es uns aufgrund der Erlösung durch Jesu Blut, das am Kreuz vergossen wurde. In Epheser 2 schreibt Paulus, unserem ganzen Wesen nach waren wir dem Zorn Gottes verfallen. Noch einmal Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben. Ich habe diese Bibelworte mal zitiert an dieser Stelle, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass solches Bewusstsein selbst bei Christen immer seltener da ist, manchmal kaum noch. Im Vordergrund, was man so an Äußerungen hört, steht stattdessen nur, dass Gott Liebe sei und wo die Liebe wohne, da wohne auch Gott. Ist ja nicht falsch, keineswegs. Aber das Erschrecken darüber, dass Gott gerecht ist und ich ein Sünder, dass Gott Gerechtigkeit einfordert, die ich zu leisten niemals imstande bin, sondern einzig und allein mich auf Jesus berufen kann. Das alles ist ziemlich weit hinten ins Regal des geistlichen Lebens gerückt, vielfach, meine Beobachtung. Oder man vergleiche dazu nur einmal die Lieder, die wir singen. Die Texte der Lieder von vor 100 Jahren oder mehr kann man mal vergleichen mit den modernen Liedern, mit den neuen Liedern, den Lobpreisliedern, die ich sehr schätze, aber man mag sich mal hinsetzen und Texte vergleichen von ihren Aussagen her. Wie ist das mit dem Erlösungsbedürftigsein? Kommt das noch vor? Eine zweite Folge der Demut liefert mir das Beispiel des Abraham im Alten Testament. Von Abraham wird an einer Stelle im ersten Buch Mose berichtet, Gott spricht Abraham an und er steht einfach da und sagt, hier bin ich. Ich will auch sagen, wo das steht. Das steht am Beginn des Berichtes von der Opferung des Isaak. Und man überliest diese Einführung gerne, weil ja dann die dramatische Geschichte von der Opferung des Isaak folgt. Aber diese Antwort des Abraham auf den Anruf durch Gott offenbart, er stellt sich mit seinem ganzen Leben seinem Gott. Der hört nicht nur mal eben mit halbem Ohr hin, oder wir würden heute sagen, daddelt mit seinem Handy weiter rum, sondern er lässt sich unterbrechen von seinem Gott. Und er bekennt durch seine Reaktion, du Gott, du bist mein Herr, du hast zu sagen in meinem Leben, du verfügst über mein Leben, ich will ganz für dich sein. Natürlich hatte, so unterstelle ich es mal, auch ein Abraham Wünsche und Ziele für sein eigenes Leben. Er wird auch zu diesem oder jenem mal so richtig Lust gehabt haben. Und Gott ist ja absolut kein Spielverderber, der mir das Leben in seiner Vielfalt nicht gönnen würde. Dazu hat er diese Welt viel zu schön gemacht, gerade für uns Menschen. Sich unter Gott demütigen aber meint, ich sage zu meinem Gott, wie damals Abraham, hier bin ich. Hier hast du mich. Deine Gedanken und deine Pläne sind doch absolut vorrangig in meinem Leben. Was habe ich denn davon, wenn ich mich in mir selbst verliere? So wie es in einem gern gesungenen Lied von Toby Werner lautet. Worauf es in meinem Leben ankommt, ist doch, dass ich Gottes Weg mit mir mitgehe und nicht die Gegenrichtung einschlage. Abraham und manche andere, wir könnten Jesaja nennen, wir könnten andere Propheten nennen, von denen wir in der Bibel lesen, sie sagten schlicht, hier bin ich. So seinem Gott bereit zu leben, das ist Demut unter der mächtigen Hand Gottes. Es ist der beste Platz ever, den ich im Leben einnehmen kann. Haben wir noch den Schluss von dem Petrus? Satz, also von dem Vers aus dem ersten Petrusbrief in Erinnerung, der lautete, ihm liegt an dir, ihm liegt an euch. Ihm liegt also an mir, darum soll es mir in meinem Leben auch an ihm liegen. Möchte ich zum Ziel kommen, das mein Leben haben soll, dann gelingt das doch nur an der Hand dieses mächtigen Gottes. Noch eine dritte Folge solcher Demut, die sich mir aufgedrängt hat. In der Präambel der Verfassung unseres Bundes Freier Evangelischer Gemeinden heißt es folgendermaßen: Verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde und Bund ist die Bibel, das Wort Gottes. Das ist ja eine Binsenwahrheit. Für jeden Christen, oder besser gesagt, eine mehr als selbstverständliche Grundeinstellung, dass die Bibel für mich verbindlich ist. Unmöglich, ohne die Bibel Christ zu sein. Ich nehme an, da sind wir uns einig hier im Raum. Was jedoch nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, gestehe ich noch der Bibel, dem Wort Gottes, die Autorität zu in meinem Leben, die ihr zusteht? In vielerlei Gesprächen und Diskussionen, die ich so in der Vergangenheit hatte, fällt oder fiel irgendwann der Satz: Ach, weißt du, was in der Bibel steht? Entschuldigung. Was in der Bibel steht, das muss man doch erstmal für unsere Zeit interpretieren. Das sei doch in und für eine ganz andere Zeit geschrieben. Und da sei vieles einfach nur mythisch oder bildhaft zu verstehen. Und man könnte das ewig fortsetzen. Da findet sich heute ein ganzes Sammelsurium von Einstellungen der Bibel gegenüber, gerade auch unter Christen. Mit der Folge einer ziemlichen Verunsicherung, wie mit dem Wort der Bibel denn noch umgegangen werden soll. Und das wiederum hat zur Folge, dass in so manchen aktuellen gesellschaftlichen Fragen dem Mainstream oder einer vermeintlichen Wissenschaft mehr Beachtung geschenkt wird als so manchen Grundaussagen der Bibel. Etwa darüber, wie Gott sich das Leben der Menschen gedacht hat. Spannend dazu, die Urgeschichte zu lesen, also Genesis 1 bis 11. Damit ich richtig verstanden werde. Es ist absolut richtig, beim Lesen der Bibel zu berücksichtigen, dass es Schriften aus alter Zeit und zum Teil aus unterschiedlichen Kulturen sind. Aber alles in allem ist die Bibel zuerst und vor allem das Wort unseres Gottes an uns. Und Demut bedeutet, sich diesem Fakt erst einmal schlicht zu stellen. Da steht mir immer noch mein theologischer Lehrer vor Augen. Der war ein vielbeachteter Forscher des Alten Testaments. Ich durfte bei ihm lernen, dass es zum Beispiel gerade in den Prophetenbüchern zu unterscheiden sei zwischen Originalsprüchen der Propheten und den Ergänzungen oder Kommentaren seiner oder der jeweiligen Prophetenschüler. Ich durfte viel lernen über die literarische Gestalt, also den gestalteten Aufbau der biblischen Bücher, über ihre Entstehung und wie sie dann in ihrer Zeit auch aufgenommen wurden. Das war alles ungemein spannend. Aber vor allem war ihm die Bibel trotz mancher historisch offensichtlichen Erkenntnis immer, Dankeschön, was ich heute habe, mir noch nie passiert. Aber trotz dieser forschenden Tätigkeit war ihm die Bibel immer und in Gänze Wort Gottes, das er als Lehrer dieses Wortes achtete und auslegte in Predigten und zahlreichen Kommentaren. Diese Haltung, das war und ist für mich Demut unter der Hand des mächtigen Gottes. Es hat unserem Gott ja schließlich gefallen, sich durch dieses Medium der Bibel uns mitzuteilen. Durch die Bibel haben wir überhaupt erst Nachricht von ihm und seiner unerschöpflichen Liebe in Jesus Christus. Wie kann ich mich da nicht unter dieses Wort stellen? Zugegeben, ich kaue da auch an manchen Stellen, auch in den gegenwärtigen Fragen, die uns umtreiben, und verdaue auch manches nur sehr schwer. Aber weiter komme ich eben nur, wenn ich dieses Wort der Bibel als das Wort meines Gottes kaue und bewege. Vielleicht ganz so, wie es im Psalm 1 zum Ausdruck kommt, da steht, glücklich ist der Mensch, der sich freut über die Weisung des Herrn. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Der gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Da lohnt sich wieder das Forschen. Vom hebräischen Wortlaut her scheint da nämlich ein Bild durch, das Bild eines Löwen, dem angesichts seiner gerade erlegten Beute schon das Wasser im Munde zusammenläuft. So freut er sich über der glückliche Mensch, über das Wort Gottes. Demut ist darum, sich so diesem Wort der Bibel zu stellen und gemeinsam mit anderen zu fragen, Herr, was ist dein Weg, dein Wille für uns, für mich heute? Staunen allein reichte nicht. Der König Nebukadnezar staunte zwar, aber brachte Gott nicht die angemessene Demut entgegen. Leider kennt die Geschichte ja noch viel zu viele Namen, die sich ähnlich verhielten. Aber an denen nimm dir besser kein Beispiel, sondern entscheide dich zu rechter Demut unter dieser mächtigen Hand Gottes. Denn an ihn kannst du dich immer wenden. Und wie hieß es nochmal am Schluss dieses Verses? Ihm liegt an dir. Oder wie es bekanntlich in der Luther-Übersetzung heißt, er sorgt für dich. Ich bete mit uns. Du großer Gott, danke, dass du uns erreichst durch dein Wort. Danke, dass du uns ansprichst und dass du uns umsorgst, so viel Liebe an uns wendest. Ach, lass uns bleiben vor dir, mit dir, an deiner Hand, heute und morgen. Amen.